Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, ja, seit ein paar Jahren gibt es zwei ganz große Konflikte auf der Welt, die uns auch hier in Deutschland natürlich betreffen und berühren. Das ist einmal der Krieg in der Ukraine. Russland hat die Ukraine angegriffen. Seitdem herrscht dort ja mehr als großes Chaos, kann man sagen. Und ein zweiter großer Konflikt, den gibt es seit dem 7. Oktober 2023 in Israel und im Gazastreifen. Und diese beiden Konflikte, die hängen auch ein bisschen miteinander ja zusammen, denn Russland hat natürlich auch Einfluss auf Israel oder versucht dort Einfluss zu nehmen. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der zu diesem Thema sehr, sehr viel sagen kann. Mit wem hast du gesprochen und was genau war euer Thema?
Ich habe mit Dr. Alexander Friedmann gesprochen. Er ist Historiker, auch hier an der Universität des Saarlandes als Lehrbeauftragter aktiv. Er ist auch Journalist, Autor. Und mit ihm habe ich über die Rolle Russlands im Nahen Osten gesprochen, die ja wirklich sehr, sehr interessant ist, von vielen Widersprüchen geprägt ist. Und ja, da gibt er spannende Einblicke über die Rolle Russlands im Nahen Osten.
Also Nahe Osten, es geht nicht nur um Israel, sondern es geht dann auch bis hinter in den Iran und weiter. Was war denn in dem Gespräch die Sache, die du nicht wusstest oder die dich am meisten überrascht hat?
Ja, also so diese Widersprüchlichkeit von dem Agieren Russlands im Nahen Osten, also das war mir jetzt so in dieser Ausprägung nicht so bewusst.
Inwiefern widersprüchlich? Also was ist da, sag ich jetzt mal, konträr, wo man sagen würde, wie passt das zusammen?
Ja, also manchmal unterstützt Russland Israel oder man hat ein gutes Verhältnis zu Israel. Also es gibt ja auch viele Menschen jüdischen Glaubens, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel eingewandert sind. Es gibt viele Oligarchen, also Milliardäre, die die israelische Staatsbürgerschaft haben, die aber aus Russland kommen. Auf der anderen Seite ist die Islamische Republik in Iran ein enger Verbündeter Russlands. Also das passt ja nicht so ganz zusammen.
Ja, ja. Also was Dr. Alexander Friedmann noch zu sagen hat über die Rolle Russlands im Nahen Osten und wie diese beiden großen Konflikte in der Ukraine und auch in Israel und im Gazastreifen vielleicht zusammenhängen, das verrät Dr. Alexander Friedmann im Gespräch mit Michael. Viel Spaß.
Russland hat sich in den letzten Jahren im syrischen Bürgerkrieg Russland hat sich in den letzten Jahren im syrischen Bürgerkrieg militärisch engagiert. Es hat dort militärisch mit eingegriffen in Syrien und es nimmt natürlich auch Einfluss auf den Nahen Osten, auf die Politik, auf die geopolitische Lage. Und heute spreche ich mit Dr. Alexander Friedmann über die Rolle Russlands im Nahen Osten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Friedmann.
Hallo, Herr Scholl, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Dr. Friedmann, vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie ist denn das Verhältnis von Wladimir Putin zu Israel?
Also ich würde sagen, das Verhältnis ist kompliziert, schwierig und das Verhältnis ändert sich auch im Laufe der Zeit. Also selbstverständlich, da spielen auch persönliche Hintergründe eine Rolle, also persönliche Sympathien von Putin für einzelne jüdische Menschen. Übrigens, die später nach Israel gekommen sind oder bis heute in Israel ja leben, die im Kontext wird sehr häufig seine Deutschlehrerin ja genannt, die bereits Anfang der 70er Jahre die Sowjetunion verlassen hat und mit der Putin ja lange Zeit verbunden war. Dann gibt es auch ja etliche Oligarchen jüdischer Herkunft, mit denen er auch ein relativ gutes Verhältnis hatte. Und grundsätzlich das Thema Antisemitismus hat bei ihm lange Rolle ja keine Rolle gespielt. Das Verhältnis zwischen Russland und Israel war in den ersten zwei Jahrzehnten seiner Herrschaft, würde ich sagen, nicht immer gut, aber insgesamt intakt, jedenfalls deutlich besser als in der Sowjetzeit, als die Sowjetunion auf der Seite von Israels Gegnern stand. Und es gibt ein Cut, es gibt ja eine Zäsur, also da sind zwei Ereignisse. Der Ukraine-Krieg, da hat Israel das gemacht, was Russland ja nicht erwartet hat, nämlich Israel hat Russland nicht unterstützt und Israel hat die russischen Propagandanarrative, anti-ukrainische Narrative, etwa über ukrainische Nazis, nicht übernommen und steht diplomatisch auf der ukrainischen Seite. Und dann kam das Massaker am 7. Oktober und dieses Massaker wurde, beziehungsweise die israelische Vergeltungsoperation im Gazastreifen, wurde von der russischen Seite vor allem ausgenutzt, um sich propagandistisch zu profilieren. Und da hat sich das Verhältnis tatsächlich sehr stark verschlechtert nach 2023.
Wie ist denn eigentlich so die öffentliche Diskussion in Israel? Also wenn ich das jetzt mit Deutschland vergleiche, wir haben ja viele Menschen, Spätaussiedler, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, die Deutsch sprechen, die aber noch Bezüge zu Russland haben. Und aus der Sowjetunion sind ja auch viele Menschen jüdischen Glaubens nach Israel eingewandert, nach der Wende 1991. Wie ist denn dort die öffentliche Diskussion? Also ist man auch in der Öffentlichkeit eher pro-russisch eingestellt in dieser Personengruppe oder ist man da eher skeptisch?
Also Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion, beziehungsweise aus der Sowjetunion und aus der ehemaligen Sowjetunion nach dem Zerfall ja stammen, die stammen aus verschiedenen Teilen dieses Staates. Also viele stammen aus Russland, sehr viele stammen aus der Ukraine, aus Moldau, aus Belarus und aus anderen Teilrepubliken. Es kommt ja sehr darauf an, wann die eben ja die Sowjetunion beziehungsweise Russland ja verlassen haben. Beziehungsweise Menschen, die schon in den 70er Jahren für die Auswanderung gekämpft haben, die sind nicht unbedingt pro-sowjetisch beziehungsweise pro-russisch ja eingestellt. Das spielt ja eben auch eine Rolle. Aus welcher Teilrepublik sie stammen, das ist auch eine wichtige Rolle. Die Frage, die ja kommt, wie gut sie in Israel ja integriert sind und wie stark sie noch von ihren Heimatländern geprägt sind, das spielt auch eine wesentliche Rolle. Umfragen und Studien, die in Israel ja entstanden sind, die zeigen, dass nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 die Stimmung unter Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen, eher pro-ukrainisch war. Also gerade bei denjenigen, die aus der Ukraine stammen. Es gab ja etliche jüdische Menschen, die aus der Ukraine stammen, die ja für die Ukraine unterstützen. Manche haben sogar, es gibt sogar ehemalige israelische Soldaten, die aus der Ukraine stammen und die in diesem Krieg auf der ukrainischen Seite nun ja kämpfen. Das ist ja auch bekannt. Es gab ja auch sicherlich Menschen, die pro-russisch eingestellt waren und die mit Putin sympathisiert haben. Manche sympathisieren ja bis heute. In dieser Hinsicht war eine gewisse Spaltung. Dann kam allerdings eine sehr wichtige Zäsur, nämlich der 7. Oktober und russische Reaktionen. Und da Russland ja sehr zurückhaltend reagiert hat auf das Massaker, da Russland sich nicht sofort mit Israel solidarisiert hat, da Russland hingegen sogar Kontakte mit der Hamas intensiviert hat, und die russische Rhetorik hat sich ja geändert. Also die ist zunehmend auch die anti-israelische geworden, auch die Rhetorik von Wladimir Putin. Also ich glaube, in diesem Moment hat Russland etliche Unterstützer in Israel ja verloren. Also die gibt es ja nach wie vor vereinzelt, aber ich würde sagen, das ist momentan eher eine Randerscheinung in der israelischen Gesellschaft.
Ja, Sie haben es eingangs angesprochen, es gibt Oligarchen, die Beziehungen zu Russland haben, die aber in Israel wohnen, die jüdischen Glaubens sind. Wer ist denn das und welche Interessen haben die?
Also das sind wirklich unterschiedliche. Es gibt tatsächlich in Russland nach 91 nicht wenige Personen jüdischer Herkunft, die große Geschäfte gemacht haben, die wohlhabend geworden sind und die auch, da sie jüdischer Herkunft sind, nicht selten eine Verbindung nach Israel pflegen. Manche haben längst die israelische Staatsbürgerschaft, unter anderem russische und israelische. Es gibt viele Menschen, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Russland verlassen haben, manche aus politischen, andere aus geschäftlichen Gründen. Und da sie manche jüdischer Herkunft waren, das war es für die auch naheliegend, nach Israel ja zu gehen, die israelische Staatsbürgerschaft ja beantragen. Und da gibt es nach wie vor diese Verbindungen, und das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen jüdischer Herkunft, die ihr Geld in Russland bis 2022 verdient haben und von Russland im Grunde genommen nichts mehr wissen wollen, mit Russland quasi abgeschlossen haben. Es gibt Menschen, die nach wie vor sozusagen zwischen Israel und Russland pendeln. Es gibt die, die auch israelische Pässe bloß besorgt haben, weil man mit einem israelischen Pass deutlich einfacher in Europa unterwegs sein könnte. Das sind tatsächlich sehr ambivalente Beziehungen. Was für Russland sicherlich beunruhigend ist, und das zeigen auch die russischen Behörden relativ offen, das ist Brain Drain. Also zahlreiche kreative Menschen, Intellektuelle in verschiedenen Bereichen, die haben Russland ja verlassen. Die sind inzwischen in Israel. Und das ist ja ein Verlust für die Russische Föderation. Da sozusagen auch Geld aus Russland nach Israel ja fließt, das wird von Moskau auch nicht unbedingt so neutral oder wohlwollend wahrgenommen. Es gibt ja Einschränkungen, also man versucht schon, die Auswanderung aus Russland nach Israel zu bremsen, aber das macht man bisher so auf eine subtile Art und Weise.
Ja, also für Russland eine schwierige Situation generell im Nahen Osten. Also der Bürgerkrieg, der wichtigste Verbündete, Präsident Assad, der wohnt ja, glaube ich, mittlerweile in Moskau. Also der Schlechter ist geflohen aus Damaskus nach Moskau. Und damit ist ja der wichtigste Verbündete weggefallen. Es gibt, glaube ich, noch den ein oder anderen Stützpunkt in Syrien. Aber eigentlich ist ja diese russische Mission mehr oder weniger gescheitert. Welche Ziele verfolgt denn Moskau aktuell im Nahen Osten?
Also zunächst ging es Putin ja in den 2010er Jahren darum, Russland wieder als Global Player zu etablieren, eine wichtige Rolle in der internationalen Politik ja zu spielen, zumindest an die sowjetische Tradition anzuknüpfen. Also die Sowjetunion als die Supermacht im Kalten Krieg war ja weltweit omnipräsent. Nach 1991, nach dem Zerfall der UdSSR, hat die Russische Föderation erheblich an Einfluss verloren. Also gerade im Nahen Osten. Und solche Länder wie Syrien beispielsweise oder Ägypten, aber vor allem Syrien, die waren lange Zeit wichtige Partner der UdSSR. So hat Putin in seinem Versuch, wieder Fuß im Nahen Osten zu fassen, das so schwerpunktmäßig ja gemacht. Und Syrien war Hochburg des russischen Einflusses. Also im Grunde genommen, man hat Syrien ja genutzt, um weiter im Nahen Osten nach Möglichkeit Einfluss zu verbreiten. Man hatte enge Beziehungen mit Assad, also letztendlich, dass dieses Assad-Regime so lange in Syrien an der Macht geblieben ist, das war in vielen Hinsichten der Russischen Föderation und der Islamischen Republik Iran ja zu verdanken. Also mit der Niederlage von Assad, das war ein ernstzunehmender Schlag für die Russische Föderation. Also momentan hat die Russische Föderation im Nahen Osten tatsächlich ja nicht leicht. Umso mehr, dass das Verhältnis mit der Islamischen Republik Iran ist zwar nach außen wunderbar, sehr konstruktiv und sehr freundlich. Wenn man allerdings das etwas aufmerksamer betrachtet, dann ist es zumindest nicht so einfach, wie man denkt.
Ja, also es bleiben nicht mehr viele Verbündete von Russland im Nahen Osten übrig. Also wir haben es ja gesagt, Assad ist weggefallen, das Verhältnis zum iranischen Regime ist auch nicht so ganz einfach. Hamas ist auch geschwächt, Hisbollah genauso. Also wer bleibt denn da noch übrig? Also wer ist denn zurzeit der wichtigste Verbündete Russlands im Nahen Osten?
Also das ist tatsächlich ja schwer zu sagen. Es gibt eine Reihe von Regimen im nahöstlichen Bereich, mit denen Russland ein insgesamt intaktes Verhältnis hat. Dazu gehört beispielsweise Ägypten. Also das Verhältnis mit den Vereinigten Arabischen Emiraten oder mit Saudi-Arabien ist ja auch insgesamt intakt. Aber von richtigen Verbündeten da zu sprechen, ist relativ schwierig. Auch das Verhältnis mit der Türkei ist nach außen wunderbar, wohlwollend, eine große Freundschaft. In der Tat ist es ja auch deutlich schwieriger, weil die Türkei hat auch Interessen, die nicht unbedingt mit den Russischen zusammenhängen. Und letztendlich das, was wir in Syrien erlebt haben, das war im Grunde genommen indirekt ein Konflikt zwischen Russland und der Türkei. Und Russland hat diesen Konflikt ja verloren. Also heute steht Syrien ganz klar unter dem türkischen Einfluss. Was die Islamische Republik ja betrifft, dann ist es ja offensichtlich, dass der Iran im 12-Tage-Krieg von Russland deutlich mehr erwartet hat, als was man letztendlich bekommen hat. Also zwischen diesen beiden Staaten gibt es sogar eine strategische Partnerschaft. Der Iran hat Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützt, auch mit Waffenlieferungen. Und da gab es auch von der iranischen Seite entsprechende Erwartungen im Hinblick auf Russland. Und was hat ja Russland ja gemacht? Also die diplomatische Unterstützung von der russischen Seite, die gab es zwar, aber auch ziemlich zurückhaltend, propagandistisch. Ja, die haben pro-iranische Narrative ja verbreitet, aber Waffenlieferungen, militärische Unterstützung, sowas gab es von der russischen Seite ja nicht. Die Frage ist, ob das von Putin ja nie gewollt war oder vielmehr Russland so schwach inzwischen ist und dem Iran nicht mehr helfen konnte. Jedenfalls für die Iraner war das eine negative Entwicklung. Die haben wohl das anderes erwartet.
Ja, und wie sieht die Rolle Russlands in den Palästinensergebieten aus? Also wie ist das Verhältnis zur Terrororganisation Hamas oder auch zur palästinensischen zur palästinensischen Autonomiebehörde? Weil Herr Abbas hat ja, glaube ich, sehr enge Beziehungen zu Moskau.
Also was Abbas betrifft, da gibt es sogar enge persönliche Beziehungen. Also Mahmoud Abbas hat seine Dissertation, wenn wir überhaupt von einer Dissertation in diesem Fall sprechen können, er hat diese Dissertation in Russland, in der Sowjetunion geschrieben und verteidigt. Das war eine Dissertation über die Verbindungen zwischen Nationalsozialisten und der zionistischen Bewegung mit der steilen These, dass die Zionisten den Nationalsozialisten geholfen haben, jüdische Menschen umzubringen. Also das ist also, seine Dissertation ist ja strotzt von Holocaust-Leugnungspassagen. Das heißt, das hat bei ihm eine sehr lange Tradition. Und ohnehin, die palästinensische Befreiungsorganisation PLO hatte sehr starke Verbindungen nach Moskau, historische Verbindungen. Yasser Arafat, der Vorgänger von Abbas, war häufig in Moskau. Und bei Mahmoud Abbas ist es auch der Fall. Also Russland, und das zeigen übrigens Umfragen im Westjordanland, etwa hat ein ziemlich gutes Ansehen in der palästinensischen Autonomie. Und ich glaube, diese Tendenzen haben sich jetzt erst ja verstärkt, indem ja Russland sich als Gegenspieler der Vereinigten Staaten ja profiliert und eine eher anti-israelischen Positionen ja einnimmt. Das heißt, diese Verbindungen sind da, Kontakte sind auch weit verbreitet, aber was kommt nach wie vor nach Moskau und die russische Rhetorik gefällt ihm sicherlich ja gut. Das Problem ist vielmehr, dass allgemein im nahöstlichen Bereich besitzt Russland nicht unbedingt viele Möglichkeiten und Chancen. Also die russische Position ist ja ziemlich schwach. Also Russland ist nicht stärker da im Nahen Osten als beispielsweise die Europäer. Gehört nicht zu den wichtigsten Playern. Was ja die Hamas anbetrifft, also mit der Hamas gab es Verbindungen bereits vor 2023 und die wurden intensiviert. Also es gab mehrere Arbeitsbesuche von Hamas-Delegationen in Moskau. Es gab Treffen im russischen Außenministerium. Die russische Berichterstattung über diese Treffen war auch insgesamt wohlwollend und das hat ja nicht wenige in Israel tatsächlich ja schockiert. Und auch eine Frage, die in Israel ja immer häufiger gestellt wird, das ist die Frage über die Rolle von Russland im Zusammenhang mit dem Massaker vom 7. Oktober. Und da gibt es beispielsweise ein israelischer Diplomat, ein früherer Diplomat, der relativ offen das sagt, was viele in Israel ja ohnehin denken. Er heißt Zvi Magen. Zvi Magen war früher also heute ist er ein Sicherheitsexperte. Früher war er ein Botschafter von Israel in Russland und in der Ukraine. Und er geht davon aus, dass Russland zumindest von Plänen dieses Massakers gewusst haben soll. Gut, die Frage ist tatsächlich ja offen, was die Russen wussten oder nicht wussten. Die Tatsache ist, dass die Russische Föderation nach dem 7. Oktober gezielt versucht, dieses Thema propagandistisch auszuschlachten, um sich zu profilieren, um die russische Kriegsführung beispielsweise als eine in Anführungsstrichen humanere Kriegsführung darzustellen als die israelische. Und die Pro-Hamas-Narrative oder Hamas-freundliche Narrative werden auch über die russische Propagandainfrastruktur verbreitet, unter anderem auch im Westen. Das heißt, wenn man so die Hamas und Russland betrachtet, wenn man überhaupt noch von Partnern der Hamas ja sprechen kann, dann gehört Russland dazu.
Ja, lassen Sie uns vielleicht nochmal über diesen Informationskrieg reden. Also wie sieht denn das dann konkret aus? Also werden da über Staatsmedien dann Hamas-Clips ausgespielt oder wird da gezielt irgendwie Israel in die Kriegsverbrecherecke gestellt, um halt, wie Sie schon gesagt haben, den Konflikt oder den Krieg in der Ukraine ein bisschen besser dastehen zu lassen im Vergleich zur Operation in Gaza oder welche Taktiken werden da angewendet?
Also über die Operation, über die israelische Operation in Gaza wird ja berichtet und selbstverständlich sehr negativ berichtet. Es wird gezielt ja die Grausamkeit, also das wird ganz offen von der Grausamkeit der Israelis ja gesprochen. Das Thema Hunger kommt ja selbstverständlich auch und es wird ja immer wieder betont, dass bei den Israelis keine Grenzen gibt, dass die israelische Operation erbarmungslos ist. Und gleichzeitig wird auch hervorgehoben, dass die Art und Weise, wie die Russen ihren Krieg in der Ukraine führen, mit dieser israelischen erbarmungslosen Kriegsführungsweise nichts zu tun hat. Das heißt, dieses Narrativ ist immer dabei. Dabei muss man eine Sache bedenken. In der russischen Berichterstattung finden die Angriffe auf die ukrainische Zivilinfrastruktur grundsätzlich ja nicht statt. Das wird alles verharmlosend, beschönigend dargestellt und immer wieder betont, also von russischen Angriffen ist nur die militärische Infrastruktur betroffen. Das heißt, die Darstellung des eigenen Krieges ist sehr propagandistisch und verzerrt. Im Falle von Israel und dem Krieg in Gaza wird nun das aufgegriffen, was der russischen Seite ja tatsächlich passt. Und das ist ja für das eigene Publikum, das ja funktioniert in Russland, im Fernsehen, überhaupt in staatlich kontrollierten Medien. Aber das beschränkt sich eben nicht nur auf die Russische Föderation. Es werden auch andere Kanäle ja benutzt, auch für das Publikum im Ausland. Also man hat in Moskau ja längst erkannt, das war schon in der Sowjetunion, in der Sowjetzeit nicht anders, dass der Nahostkonflikt ein heikles Thema ist, ein Thema, das zu Spannungen im Westen ja führt, ein Thema, das westliche Gesellschaften polarisiert und zusätzliche Konflikte hervorruft, beziehungsweise bestehende Konflikte ja verschärft. Und aus diesem Grund werden gezielt entsprechende Narrative gestreut. Das heißt, immer wieder, also um den Antisemitismus oder Muslimfeindlichkeit im Westen zu verstärken. Etwa im Rahmen der russischen Desinformationskampagne Doppelgänger. Das wird ja auch sehr aktiv ja gemacht. Auf der anderen Seite kommt immer wieder dieses Narrativ ja mit. Also das, was Israel ja macht, das sind Kriegsverbrechen. Das ist entsetzlich. Das ist dramatisch. Das, was Russland macht, ist eine ganz andere Sache. Also man versucht, das gezielt zu verharmlosen. Wie erfolgreich diese Kampagne ist, ist schwer zu beurteilen. Eine Sache passt der Russischen Föderation allerdings bestens. Das ist die Tatsache, dass momentan im Westen sehr viel, sehr kontrovers über den Fall Gaza gesprochen wird. Das Thema Gaza beherrscht sozusagen die Berichterstattung heutzutage. Und das Thema Ukraine und die russische Offensive in der Ukraine, die russische Militäroperation in der Ukraine, das findet zwar statt, auch in westlichen Medien, aber längst nicht das Thema Nummer eins.
Ja, also Sie haben es ja kurz angedeutet, also dass die Propaganda wird nicht nur in Russland ausgespielt, sondern auch in anderen Staaten. Und wie sind da Ihre Einschätzungen? Wie sieht das in Deutschland aus? Also wie funktioniert das zum Beispiel in Deutschland? Also wie kommt da russische Propaganda in die Öffentlichkeit?
Also da würde ich tatsächlich differenzieren. Also wenn wir uns die russische, also die eigentliche russische Kernpropaganda anschauen, gerichtet gegen die Ukraine, das kommt tatsächlich bei Menschen an, die ja skeptisch, also überhaupt, also die etablierten Medien skeptisch betrachten, sich nicht wirklich für die Situation in der Ukraine ja interessieren, ohnehin mit populistischen Parteien sympathisieren. Also bei denen hat die russische Propaganda tatsächlich eine gewisse Chance. Ansonsten würde ich ja nicht sagen, dass man mit diesen anti-ukrainischen Narrativen ja weit gekommen ist. Aber das sind diese anti-ukrainischen Narrative, das ist nur ein Teil von dem, was die russische Seite ja verwendet. Das sind verschiedenste Themenkomplexe, die aufgegriffen werden. Also ein Dauerthema ist beispielsweise die Geschichte mit dem russischen Gas. Dass der Zustand der deutschen Wirtschaft ist nur davon abhängig, ob Russland Gas ja günstig liefert oder nicht. Das heißt, die Bedeutung der Energielieferungen aus Russland wird ganz klar überbewertet. Und man kann ja sagen, dass dieser Narrativ, also dass tatsächlich der russische Öl, Gas und anderes für Deutschland immens wichtig ist, also diese Vorstellungen sind da. Was der Nahostkonflikt ja betrifft, da bemüht sich die russische Seite explizit im Fall Deutschland um ein besonderes Narrativ. Da geht es nicht nur um Israel, da geht es um die Rolle von Deutschland. Also Deutschland wird quasi als Israels Marionette dargestellt. Also von Schulden, von Schuldgefühlen aus der Zeit des Nationalsozialismus getrieben, so dieses Narrativ, erlaubt sich Deutschland keine Schritte gegen Israel, keine Kritik. Also es wird sogar von Deutschland als Komplize von Israel ja gesprochen. Und da gibt es in der Tat ganz große Überschneidungen mit manchen Narrativen, die wir in Deutschland ohnehin ja haben. Also in diesem Fall, glaube ich, ist die Aufgabe der russischen Propaganda, die bereits vorhandenen in Deutschland vorhandenen Narrative zusätzlich zu verstärken. Also man sieht die Bedeutung von diesem Thema. Also dieses Thema kann die Gesellschaft spalten, Konflikte verschärfen. Und das ist ja für die russische Seite das Beste, was man momentan vorstellen kann. Je mehr Konflikte, je mehr Spannungen, desto stärker ist die Ablenkung vom Ukraine-Krieg, desto schwächer ist die Gesellschaft insgesamt. Und etwas Besseres kann man sich unter diesen Umständen aus der Sicht vom Kreml nicht vorstellen.
Und das sind natürlich so Parteien wie AfD oder BSW auch dankbare, ich sag mal, Mitspieler in diesem Spiel, oder?
Also die greifen diese Narrative auf, und das ist ja auch eine bekannte Sache, dass diese zwei politischen Kräfte, sei es die AfD, sei es die Bündnis Sahra Wagenknecht, das sind die politischen Kräfte, die aus der Sieg der russischen Föderation besonders sympathisch ja in Deutschland sind. Und das ist ja eine ganz logische Position. Sowohl die Bündnis Sahra Wagenknecht als auch die Alternative für Deutschland sind gegen Sanktionen gegen Russland, die sind gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Die sprechen immer häufiger von legitimen russischen Interessen, und dementsprechend ist von der russischen Seite das Interesse für diese Parteien entsprechend vorhanden. Wenn man die russische Berichterstattung ja anschaut, verschiedenste russische Propagandakanäle, dann ist es ja eindeutig. Die Alternative für Deutschland und die Bündnis Sahra Wagenknecht werden am wohlwollendsten dargestellt, zumindest deutlich wohlwollender als andere politische Kräfte in der Bundesrepublik.
Ja, also es ist sehr ambivalent, das Verhältnis Russlands zu Israel, die Rolle im Nahostkonflikt. Also was mir hängen geblieben ist in den letzten Jahren ist, also Putin hat sich ja immer als Verteidiger des christlichen Abendlandes dargestellt, als Bollwerk gegen den Islamismus. Ich meine, im Kaukasus gibt es ja auch viele Konflikte Russlands mit muslimischen Milizen oder auch der Tschetschenienkrieg, wobei da wurden ja die Seiten gewechselt, also die Tschetschenen kämpfen ja auch in der Ukraine mit. Auf der anderen Seite hat man Israel, wo viele russischsprachige Menschen leben. Man hat viele Verbindungen zu Israel, aber gleichzeitig unterstützt man nochmal die Islamische Republik im Iran. Also das klingt alles sehr verwirrend. War das schon immer so oder gab es irgendwann auch mal einen Bruch mit Israel? Also wo Russland gesagt hat, okay, also den Staat, den unterstützen wir jetzt nicht mehr so in diesem Maß, sondern wir wenden uns auch mal den Gegnern zu, also den Kriegsgegnern.
Also ich würde sagen, die Linie, die momentan die russische Seite ja verfolgt, ist ja eine sogenannte Hausstrategie. Also Hausstrategie in dem Sinne, alle Allianzen sind brüchig. Heute sind wir, wenn es uns ja nutzt, sind wir heute auf der iranischen Seite. Wenn uns das nicht mehr, wenn es das uns nicht mehr nutzt, dann können wir ja die Partei wechseln, also die Seite wechseln. Also was momentan Israel betrifft, ja, nach 2022, 2023 gibt es eine Abkühlung der Beziehungen. Aber auch da kann man ja nicht sagen, dass die Situation so eindeutig ist. Beispielsweise, was die Israelis ja machen, die unterstützen die Ukraine ja diplomatisch. Also gerade letzte Woche war der israelische Außenminister einem Staatsbesuch in Kiew, hat auch dort intensive Gespräche geführt. Da ging es auch sicherlich um die Waffenlieferungen aus Israel an die Ukraine, von denen die Ukrainer ja träumen. Bisher gibt es offiziell gibt es ja keine Waffenlieferungen. Also auf einer Seite, Israel signalisiert die Bereitschaft, die Beziehungen mit der Ukraine zu vertiefen. Israel unterstützt die Ukraine ja diplomatisch, aber es kommt gleichzeitig eben nicht zu einem Bruch zu Russland. Also manche Presseberichte sprechen davon, dass sogar geheimdienstliche Verbindungen zwischen Russland und Israel nach wie vor ja vorhanden sind. Möglicherweise, wenn die Situation im Nahen Osten ja ganz anderes ist, wenn der Krieg in Gaza ja vorbei ist, dann wird die Russische Föderation auch ihre Politik ja ändern. Also das ist eine letztendlich zynische, machtpolitische, aber pragmatische Politik. Das unterscheidet die heutige Russische Föderation ziemlich stark von der Sowjetunion. Also in der Sowjetunion war die Politik, die sowjetische Politik und Außenpolitik war sehr stark ideologisch geprägt. Also im Falle von Putin gibt es ja diese ideologische Prägung ja nicht. Also die palästinensische Autonomie oder die Palästinenser werden unterstützt, nicht weil Putin ja vom Zwei-Staaten-Lösung überzeugt ist oder die Zwei-Staaten-Lösung für das Beste hält. Nein, also ich glaube, das Schicksal der Palästinenser und die Zwei-Staaten-Lösung ist ihm ja vollkommen egal. Er nutzt das jetzt nur aus dem Grund, weil das propagandapolitisch und machtpolitisch Russland was bringen könnte.
Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage. Die Welt ist derzeit in Aufruhr. Also es gibt viele Konflikte im Nahen Osten insbesondere. Also das macht mir persönlich auch sehr, sehr große Sorge, auch dass Israel als liberale Demokratie dort sehr unter Druck geraten ist. Jetzt nochmal ein bisschen Befreiungsschlag geschafft hat. Was macht Ihnen denn mehr Sorge? Diese militärischen Konflikte oder diese Propagandakonflikte?
Also eigentlich beides. Also wir leben sehr schwierige Zeiten, also in denen einerseits wir Kriege haben. Wir haben einen dramatischen Krieg im Nahen Osten, beziehungsweise eine Reihe von Kriegen im Nahen Osten. Und ich glaube, dass es noch ja ziemlich lange nicht vorbei ist. Wir haben auch einen dramatischen Krieg in Europa. Also wir haben quasi inzwischen weltweit mindestens mit zwei Konflikten ja zu tun, die häufig als Konflikte ohne Lösung bezeichnet werden. Also Konflikte, wo man keine Lösung findet, die nur dramatischer werden, mal ruhige Phasen, mal dramatisch. Und das ist ja sicherlich ja sehr explosiv. Das ist auf einer Seite und eng verknüpft das, was Sie ja angesprochen haben, diese Propagandakriege, diese Informationskampagnen, die geführt werden. Also im Grunde genommen, das ist nicht anderes als hybride Kriege mit dem Ziel, demokratische Grundordnung und demokratische Strukturen zu unterminieren und zu zerstören. Und diese Kriege sollte man nun wirklich ja ernst nehmen. Häufig ist so die Tendenz ja verbreitet nach dem Motto, also die russische Propaganda beispielsweise ist so absurd, die Narrative sind so skurril, da soll man ja nicht ernst nehmen. Also tatsächlich, viele Narrative sind abstrus und sicherlich ja skurril, aber man sollte die Bedeutung, die Gefahr nicht herunterspielen. Das ist eine Herausforderung und das ist eine Herausforderung, der wir uns ja auch bewusst sein sollten. Und auch eine Sache ja nicht vergessen. Also der russische Krieg gegen die Ukraine, das, was wir ja erleben mit der Krim-Annexion und bis heute, er hat auch als Propagandakrieg ja begonnen. Und aus einem verheerenden Propagandakrieg ist heute ein verheerender heißer Krieg geworden. Das heißt, die Bedeutung dieser Propaganda ist nicht herunterzuspielen.
Herr Dr. Friedmann, vielen Dank für das Interview und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke.
Gerne. Tschüss, schönen Tag noch.
Dr. Alexander Friedmann über die Rolle Russlands im Nahen Osten. Wenn euch diese Folge, wenn euch das Gespräch gut gefallen hat, dann bewertet uns doch, gebt uns Sterne. Das könnt ihr bei Spotify oder bei Apple Podcasts machen. Unter der Folge könnt ihr uns Sterne geben, könnt uns bewerten, könnt auch einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über euer Feedback. Das gibt uns auch das Gefühl dafür, ja, ob das, was wir hier machen, was wir euch jede Woche bieten, ob das gut ist oder ob das verbesserungswürdig ist. Also gebt uns Feedback, gebt uns Sterne, bewertet uns und sagt uns, wie wir unseren Job hier im Podcast machen. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.